Hallo zusammen und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich durchstöbere mit euch alle zwei Wochen die Geschichte auf der Suche nach Frauen und Queers, die übersehen wurden oder viel bekannter sein sollten. Zum Pride Month habe ich diesmal die Künstlerin Tamara Delimpitzka mitgebracht. Nach dieser Folge heute geht Her Story erstmal in eine Sommerpause und kommt dann Mitte August wieder. In der vergangenen Folge habe ich euch ja erzählt, dass es im Juli nochmal eine Online-Lesung geben wird von nicht nur Heldinnen. Die ist am 24. Juli. Allerdings steht der Link noch nicht fest. Das heißt, wenn ihr euch dazu auf dem Laufenden halten wollt, während Her Story jetzt im Juli in der Sommerpause ist, dann schaut am besten direkt auf meiner Website vorbei, herstorypod.de, oder behaltet Social Media im Auge. Da verpasst ihr dann auf gar keinen Fall, sobald der Link feststeht, wo ihr euch anmelden könnt. Ja, wie gesagt, heute geht es um die Künstlerin Tamara Delimpitzka. Tamara Delimpitzka ist die wohl bekannteste Malerin der 20er Jahre. Ihre Bilder gelten als Inbegriff des Art Deco. Sie zeigen oft die glamourösen Menschen ihrer Zeit und ganz besonders häufig Frauen. Und Tamara Delimpitzka hat auch zahlreiche Aktbilder gemalt, mit denen sie berühmt geworden ist. Sie floh während der russischen Revolution aus Russland, erfand sich dann im Europa der 20er Jahre neu und wurde von der verwöhnten Tochter aus wohlhabendem Hause zur erfolgreichen Selfmade-Künstlerin. Sie war mit knapp 30 Jahren Millionärin und sie war wirklich so ein bisschen der Inbegriff dieser neuen, modernen, unabhängigen Frau. Sie begann in dieser Zeit ihre Bisexualität auszuleben und sich auch immer mehr als Teil der High Society zu inszenieren. Ihre erste Ehe scheiterte und in zweiter Ehe heiratete sie einen Baron. Das brachte ihr dann auch ihren Spitznamen Baroness with a Paintbrush, also Baronin mit einem Pinsel, ein. Bis ins hohe Alter malte sie und versuchte, sich weiterzuentwickeln und neu zu erfinden. Sie legte auch nochmal einen wirklich ganz radikalen Stilwechsel hin, aber in der öffentlichen Wahrnehmung wird sie bis heute überwiegend über ihre Porträts aus den 20ern definiert und damit auch assoziiert. Ich selber kannte lange Zeit auch nur einige ihrer Bilder und hatte so irgendwie so gar keinen Begriff von Tamara Delimpitzka als Frau. Und als ich mich dann mit ihr beschäftigt habe, ist mir irgendwann aufgefallen, sie ist so ein bisschen wie so ein Puzzle. Es gibt so ganz viele verschiedene Facetten und Puzzlestückchen von ihr, die ich zum Teil auch ziemlich konträr finde. Und während ich darüber so nachgedacht habe, habe ich dann beschlossen, okay, ich versuche ihr Leben mal ein bisschen anders zu erzählen. Das heißt, ich beleuchte ihr Leben heute aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir wagen also quasi so ein kleines Experiment und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Wenn euch die Zeit und das kreative Leben im Paris der 20er interessieren, dann, falls ihr sie nicht schon gehört habt, dann sind vielleicht auch die Folgen über die Frauen im Paris der 20er was für euch. Oder die Podcast-Folgen über KünstlerInnen wie Artemisia Gentileschi, Rosa Bonheur, Judith Leister und Gluck, die findet ihr bei mir ja auch schon. Oder ihr hört in die Folge über Peggy Guggenheim rein. Die hat ja in New York ihre eigene Galerie aufgemacht, übrigens zur gleichen Zeit, als sich auch Tamara Delimpitzka in New York aufhielt. Aber Tamara Delimpitzkas Kunst hat Peggy Guggenheim ziemlich geflissentlich ignoriert. Die beiden Frauen konnten offenbar nicht miteinander. Dann lasst uns mal diese verschiedenen Facetten anschauen, die ich bei Tamara Delimpitzka so ausgemacht habe. Die erste ist Tamara Delimpitzka, die Privilegierte. Tamara Delimpitzka wurde wahrscheinlich im Jahr 1898 geboren. Zu ihrem Geburtsjahr hat sie häufig widersprüchliche Aussagen gemacht. Ihre Eltern sind Malvina Deckler und Boris Gurwig-Gorski und sie wächst mit ihrer Schwester Adrienne auf, der sie auch sehr nahe steht. Und Tamara Delimpitzka erlebt eine Kindheit in Wohlstand. Also die Familie hat Häuser in Moskau, Verwandtschaft in St. Petersburg, die man häufig besucht, ein Sommerhaus in Polen und man kann es sich leisten, im Sommer regelmäßig für mehrere Wochen oder sogar Monate in Europa zu urlauben. Sie wächst ziemlich behütet und wohlhabend auf und als sich ihre Eltern 1912 trennen, zieht Tamara Delimpitzka zu ihrer Tante Stefa nach St. Petersburg. Und dort wird sie behandelt wie die Tochter, die das Paar nie hatte. Und sie wird also wirklich sehr verwöhnt. Sie schwelgt da im Luxus. Sie darf sich von der Tante den Schmuck aussuchen, den sie dann selbst trägt. Sie wird von der Tante eingekleidet und sie wird als hübsche junge Frau in die St. Petersburger Gesellschaft eingeführt und trifft dort 1915 den jungen polnischen Anwalt Tadeusz Lempicki. Nach ihrer Erzählung war sie selbst es, die dann immer wieder arrangierte, dass sie zufällig auf den gleichen sozialen Events auftauchte, auf denen sich also auch Tadeusz Lempicki aufhielt. Und innerhalb eines Jahres waren die beiden dann ein Paar. Ihre Familie war zunächst skeptisch gegenüber Tadeusz, aber 1916 heirateten die beiden. Und bis zur russischen Revolution 1917 ist das Paar Teil der St. Petersburger High Society und lebt ziemlich sorglos. In dieser Zeit wird die arme Bevölkerung Russlands schon längst von Hunger und Kälte geplagt. In der High Society nimmt man das aber nicht wahr, beziehungsweise ignoriert es auch geflissentlich. Also selbst in den Monaten, in denen sich schon spürbar eine Krise zusammenbraut, wird noch gefeiert bei rauschenden Festen, was das Zeug hält. Und erst mit der Revolution fällt dann auch Tamara de Lempicka aus allen Wolken und muss schließlich aus dem Land flüchten. Aber erneut steht sie auf der glücklicheren Seite des Lebens sozusagen. Sie hat nämlich das Glück, dass sie ihre Familie ebenfalls fliehen konnte, dass man in ganz Europa Verwandtschaft und gute Kontakte hat. Also anders als viele andere Flüchtende fällt sie zumindest, was ihr Netzwerk anbelangt, was ihre familiäre Situation anbelangt, erstmal vergleichsweise weich und kann sich in Paris dann relativ schnell ein neues Leben aufbauen. Dass sie als Malerin in den 20er Jahren dann so erfolgreich wird, da muss man ganz offen sagen, da ist sie definitiv ihres eigenen Glückes Schmied. Denn nachdem sie auf den Gedanken gebracht wird, ihre Kunst zu verfolgen, entwickelt sie ihr Talent konsequent weiter, feilt an ihrer Kunst und kämpft auch für ihre Anerkennung und für ihren Erfolg. Also da kann sie sich nicht auf Privilegien ausruhen. Aber kaum verdient sie mit ihrer Kunst nicht nur den Lebensunterhalt, sondern auch mehr als das, was sie zum Leben braucht, kehrt sie in dieses St. Petersburger Lebensmodell zurück. Also zum Leben im Wohlstand und im Luxus, mit dem sie auch aufgewachsen ist. Und diese Einstellung, dass es wichtig ist, zur High Society zu gehören, bekannt zu sein, sich dort blicken zu lassen, mitzuhalten, auch selbst Standards zu setzen, das ist eine Einstellung, die sie dann auch an ihre Tochter Kisette weitergeben wird. Und Kisette wird nicht einen Tag in ihrem Leben arbeiten. Also da merkt man, es gibt ein gewisses Selbstverständnis, das Tamara de Lempicka selbst aufgesogen hat und das sie auch weitergibt an ihre Tochter. Dieses Leben als Mitglied der High Society, das perfektioniert sie eigentlich fast nochmal in ihrer zweiten Ehe mit Baron Raoul Kufner. Da hat das Paar so eine Art Aufgabenteilung. Sie sind zwar verheiratet, aber beide suchen sich außereheliche Affären und verbringen auch nicht wahnsinnig viel Zeit miteinander. Sie urlauben manchmal sogar in der gleichen Stadt, übernachten dann aber in unterschiedlichen Hotels. Man kann es sich ja leisten. Aber sie ist die treibende Kraft, die immer wieder auf Empfänge einlädt, auf Happy Hours, irgendwelche Partys, irgendwelche Feste, irgendeinen Anlass gibt es immer. Diesen Lebensstil, den führt sie so lang, bis der Finanzberater des Paares dann irgendwann sagt, wenn sie so weitermachen, wird das Geld nicht reichen. Daraufhin verhökern die beiden dann ihre Gemäldesammlung. Und diesen Lebensentwurf, den lebt sie konsequent, auch nach dem Tod des Barons. Sie zieht im Alter dann von New York nach Houston und später nach Mexiko. In diesem Selbstverständnis hat sie sich wirklich auch häufig nur unter ihresgleichen bewegt. Was man in ihrer Kunst und auch in ihren Äußerungen nicht unbedingt findet, ist eine Sensibilität für Menschen, denen es nicht so gut geht wie ihr oder auch für ja andere Gesellschaftsschichten. Es gibt zwar ein berühmtes Zitat von ihr, bei dem sie sagt, sie habe Könige und Prostituierte gemalt. Das stimmt auch, aber abseits davon, diese Personen zu überzeugen, für ihre Kunst für sie Modell zu sitzen, interessierte sie sich nicht wirklich für Leute, die nicht aus ihrer privilegierten Welt stammten. Dann kommen wir zur zweiten Facette, nämlich Tamara de Lempicka, die Überlebende. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass sie in Russland die russische Revolution miterlebt hat und dass sie also als Mitglied der höheren Gesellschaft lange im Wohlstand lebte und eben auch die Entwicklungen in der Bevölkerung unterschätzte. Das heißt konkret, dass Tamara Delimpitska lange in ihrem geliebten St. Petersburg blieb, nämlich auch dann noch, als erste Verwandte schon geflohen waren und sie eben auch aufforderten, das Land zu verlassen. Tamara war ja aber gerade jung verheiratet mit Tadeusz Lempicki und blieb also in St. Petersburg, bis eines Nachts die Checker ins Haus eindrangen und Tadeusz mitten in der Nacht aus dem Bett zerrte. Und das tat sie wahrscheinlich deshalb, weil Tadeusz womöglich in konterrevolutionären Aktivitäten involviert war. Also es gab natürlich in dieser höheren Gesellschaft einen Zirkel von Leuten, die den Zar auf dem Thron halten wollten. Und da war Tadeusz offenbar mit aktiv und das hatte ihn also auf das Radar der Checker gebracht. Tadeusz wurde im Gefängnis inhaftiert. Tamara Delimpicka weiß zunächst nicht, wo genau er inhaftiert ist und sie zieht also durch die Stadt tagelang, wochenlang, um Tadeusz ausfindig zu machen. Ganz plötzlich ist sie also allein in der Wohnung. Sie hat plötzlich kaum Essen, die Leute hungern und ihr fällt also wirklich zum ersten Mal auf, was das Leben für die gewöhnlichen Russinnen und Russen bis dato bedeutete. Denn jetzt, wo also die Bolschewiken an der Macht sind, jetzt bricht dieses ganze Kartenhaus, auf dem die höhere Gesellschaft aufgebaut ist, in sich zusammen. Und nun gehört also auch Tamara Delimpicka plötzlich zu denjenigen, die hungern. Sie sieht plötzlich auf der Straße, dass dort Pferde verendet sind und dass sich die Menschen in ihrer Verzweiflung also von diesen toten Tieren ernähren. Auf der Suche nach ihrem Mann klappert sie außerdem die Polizeistationen und Konsulate ab. Und sie hofft da ganz eindeutig auf ihre guten Kontakte, die sie in der Szene hat. Sie hofft nämlich, durch irgendeinen von diesen Konsuln also ihren Mann frei zu bekommen. Und sie hat auch tatsächlich Erfolg, nämlich beim schwedischen Konsul. Aber diese Geschichte hat einen großen Haken und es wird auch oft nicht miterzählt, wenn über Tamara Delimpicka berichtet wird. Dieser Handel, um ihren Mann freizubekommen, der ist ein Quid pro Quo. Denn der Konsul gibt ihr ganz eindeutig zu verstehen, er wird sich nur für sie einsetzen, wenn sie mit ihm Sex hat. Tamara Delimpicka willigt ein und der Konsul hält daraufhin auch Wort. Er warnt sie sogar, dass es auch für sie nicht mehr sicher ist im Land und rät ihr bzw. drängt sie, das Land sofort zu verlassen und versichert ihr, er würde Tadeusz freibekommen und Tadeusz dann nachschicken. Sie bekommt dann einen neuen Satz Papiere und dieser schwedische Konsul begleitet sie offenbar im Zug noch, um aus dem Land zu kommen. Eventuell muss sie sogar noch eine Nacht mit ihm verbringen oder nochmal mit ihm schlafen, bis sie dann in Kopenhagen ankommt, wo ein Teil ihrer Familie schon ist. Und von dort flieht sie dann weiter über London nach Frankreich. Und einige Wochen später kommt dann auch Tadeusz nach und die beiden sind also wieder vereint. Aber diese Episode, diese Entscheidung, die sie da treffen muss, bei der ihr ja auch keine Wahl gelassen wird, und dieses mögliche Trauma, was sie in diesen Tagen erlitten hat, das ist etwas, das oft ignoriert wird. Es gibt uns Fragezeichen auf, wie sie auf der einen Seite diese Zwangssituation erlebt hat und auf der anderen Seite die Sexualität zu einem zentralen Thema ihrer Kunst machen konnte. Facette 3 ist Tamara Delimpicka, die Künstlerin. Tamara Delimpicka behauptete gern, dass sie keinerlei Training bekommen habe, dass sie also Selfmade-Künstlerin wäre. Aber das gehört zu ihrer Mythenbildung. Es stimmt wohl, dass ihre Karriere als Künstlerin nicht vorgezeichnet und auch nicht geplant war. Sie lebte ja 2 Jahrzehnte als hübsche Tochter wohlhabender Eltern in der High Society und musste nicht arbeiten. Aber sie hat sich offenbar wirklich schon früh für Kunst interessiert und bekam dann auch Unterricht, auch wenn sie nicht an eine Karriere gedacht hat. Aber es gibt eine Geschichte aus ihrer Kindheit, die offenbart, dass sie früh ein Talent hat und dass dieses Talent auch gefördert wurde. Es gibt nämlich die Anekdote, dass ihre Mutter einen Maler engagiert hatte, um die damals 10-jährige Tamara auf einem Aquarell zu verewigen. Und das Mädchen war dann allerdings unzufrieden mit dem Ergebnis, protestierte also relativ lautstark und wollte beweisen, dass sie es besser konnte. Und deshalb schnappte sie sich ihre Aquarellmalfarben und dann ihre Schwester Adrienne, setzte Adrienne in Pose und malte dann also ein Porträt von ihrer Schwester. Und ich glaube, Tamara de Lempicka war davon überzeugt, dass ihr Porträt das bessere war. Erst nach dem Schock der russischen Revolution, als sie dann Flüchtling in Paris war und von Finanzsorgen erdrückt wurde, da wurde die Kunst dann für sie tatsächlich zum Überlebensmodell. Zunächst hatte Tamara de Lempicka die Familie damit über Wasser gehalten, dass sie etwas tat, was viele Flüchtende damals taten, diejenigen, die wohlhabend waren. Sie versetzte nämlich den Familienschmuck. Und als das dann, ja, als irgendwann keine Schmuckstücke mehr übrig waren und als das Geld dann wieder knapp wurde und sie sich Gedanken darüber machte, wo sie nun also Geld herbekommen könnte, da brachte ihre Schwester Adrienne sie auf die Idee, eben auf ihrem kreativen Talent aufzubauen und darauf zurückzugreifen. Und ihre Schwester Adrienne war es dann, die sie ermutigte, ein Studium aufzunehmen, ein kostenloses Studium. Tamara de Lempicka besuchte dann die Académie de la Grande Chaumière und lernte unter anderem bei Maurice Denis und André Lhote. Sie findet dann auch scheinbar ziemlich schnell ihren eigenen Stil und dieser Stil ist auch stark beeinflusst davon, dass sie als Teenager mit ihrer Großmutter nach Monte Carlo und Italien gereist ist. Also die Großmutter ging einmal mehr auf einen dieser Sommertrips, den sich die Wohlhabenden leisten konnten, und nahm ihre junge Enkelin mit. Und dort durchstreifte Tamara offenbar sehr viele Museen und studierte also wirklich die Malerei der Renaissance-Maler. Und das war eigentlich zeitlebens die Malerei, die sie am meisten inspirierte. Sie war fasziniert davon und sie studierte wirklich ganz, ganz intensiv, wie die Renaissance-MalerInnen den menschlichen Körper malten, ganz oft auch den nackten Körper. Das ist ja auch ein ganz großes Motiv in der Renaissance-Malerei. Und sie war ganz fasziniert vom Spiel mit Licht und Schatten. Und da war zum Beispiel Caravaggio ein Maler, auf den sie sich sehr konzentrierte, den sie wirklich ganz intensiv studierte, weil Caravaggio in seinen Werken eben sehr dramatisch mit Licht und Schatten arbeitet. Und wenn man sich Renaissance-Gemälde und Tamara de Lempickas Werke anschaut, dann kann man in der Tat sehen, dass die Art, wie sie Körper darstellt, sich auch so ein bisschen an dieser Renaissance-Ästhetik mit orientiert. Und die Art, wie sie mit Licht und Schatten arbeitet, also eben vor allem die Licht-Highlights, die sie setzt. Da hat sie wirklich gelernt, wie sie Dramatik erzeugen kann, wie sie den besten Effekt erzeugen kann. Und das sind also Grundlagen, die in ihrer Jugend gelegt wurden auf dieser Italienreise und an denen arbeitet sie auch zeitlebens. Also sie wird immer wieder nach Italien reisen, das ist für sie so das Land der Inspiration, wo sie wieder und wieder die Museen besucht, die Gemälde studiert und auch Skulpturen studiert. Das sind die Werke, die sie als Künstlerin am stärksten beeinflussen. Und so findet sie also erstaunlich schnell ihren Stil. Am Anfang ist sie noch sehr unsicher, was ihre Kunst anbelangt, also noch keine Spur von dieser sehr selbstbewussten Tamara de Lempicka, die später auftritt. Aber sie schafft es wirklich erstaunlich schnell Fuß zu fassen und sie stellt wirklich auf den wichtigen französischen Ausstellungen ihrer Zeit aus. Sie zeigt Bilder beim Salon des Indépendances, beim Salon d'Automne und ist 1925 auch schon bei der International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Art mit dabei, die heute als Art Deco Messe bekannt ist und die als Geburtsstunde für den Art Deco Boom gilt. Sie verkauft ihre Kunst in der Galerie von Colette Weil, damals eine sehr einflussreiche Galeristin. Und sie hat schon 1925 ihre erste Soloausstellung in Mailand, ermöglicht vom Grafen Emanuele Castelbarco. Und diese Soloausstellung, die ist eigentlich so wirklich ihr Durchbruch. Bis dahin hat sie schon durchaus positive Kritiken in den Zeitungen auch bekommen. Aber mit dieser Soloausstellung in Mailand erregt sie nun wirklich Aufsehen und vernetzt sich eben durch den wohlhabenden Grafen Emanuele Castelbarco auch noch zusätzlich mit künftigen Kunden. Und das ist zeitlebens ganz wichtig für sie. Sie bekommt eben viele Aufträge darüber, dass sie sich mit Menschen der High Society vernetzt und sie wird eben bekannt für ihre Porträts und dann kommen eben immer wieder Anfragen aus dieser wohlhabenden Schicht, dass Leute sie um Auftragsporträts bitten. Mit ihrer Kunst wird Tamara de Lempicka sehr oft auf die 20er und Anfang der 30er Jahre reduziert. Ganz besonders bekannt ist das Autoporträt, ein Wortspiel oder Bildspiel, muss man fast sagen, das Tamara de Lempicka im grünen Bugatti zeigt. Dieses Bild ist quasi zum Symbolbild für die neue Frau der 20er Jahre geworden. Es ist übrigens viel kleiner als meistens angenommen, denn es entstand als Cover für die deutsche Zeitschrift Die Dame. Und privat fuhr Tamara de Lempicka zu diesem Zeit übrigens auch keinen grünen Bugatti, sondern einen gelben Renault. Aber das hätte natürlich nicht so schön ausgesehen. Ja, sie wird eben häufig mit dem Art Deco-Stil verbunden, wenn man über ihre Kunst spricht. Und da sagt ihre Enkelin auch, dass sie natürlich von Art Deco beeinflusst wurde. Also wenn man auf ihre Bilder schaut, sieht man im Hintergrund oft geometrische Formen, die auch ein bisschen an Kubismus erinnern. Auch das hat Einfluss auf ihre Kunst genommen. Man sieht diese urbanen Landschaften, man sieht die Hochhäuser im Hintergrund. Und dann sind es natürlich ganz eindeutig die Motive, die sie gewählt hat. Also sie malt die Personen, die sie malt, sehr oft in auch hochwertiger Kleidung oder eben nackt, nur von etwas Textil umspielt sozusagen. Also die Frauen sitzen oft in hochwertig aussehenden, schönen Kleidern da. Sie haben die Haare perfekt frisiert, sie sind geschminkt, sie haben lackierte Fingernägel. Die Männer sitzen da im Anzug oder im Smoking, sehen alle aus wie aus dem Ei gepellt. Und diese Optik, das ist natürlich so ein bisschen so eine Gatsby-Optik, die sich auch bei uns auch durch Filme total vertieft hat. Und Tamara de Lempickas Kunst scheint fast die Vorlage dafür zu sein. Mit ihrer Kunst traf sie schon in den 20ern auch wirklich den Nerv der Zeit. Und zwar derart, dass sie davon wirklich innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr gut leben konnte. Sie konnte bis zu 50.000 Francs für ein Porträt verlangen in den 20er Jahren. Das war eine enorme Summe zu dieser Zeit. Und dann ist es auch kein Wunder, dass sie mit kaum 30 Jahren Millionärin war. Als Künstlerin war Tamara de Lempicka in den 20er und 30er Jahren definitiv am erfolgreichsten. Nachdem sie dann aber 1939 aus Europa in die USA geflohen war, musste sie sich neue Kontakte aufbauen, um eben auch neue Aufträge für Porträts zu bekommen. Und es scheint fast so, als habe sie sich da zunächst ein bisschen im Netzwerkknüpfen verloren und gar nicht mehr so viel malen können. Sie zog ja zunächst nach Hollywood mit ihrem Mann und war eben dort wirklich mit Entertaining beschäftigt. Sie gab Happy Hours, sie ging selbst zu Happy Hours, sie ging zu Poolpartys und war eben immer auf Achse, um sich blicken zu lassen, um sich zu etablieren in der Gesellschaft. Sie war so ein bisschen eine Exotin, weil sie diesen osteuropäischen Hintergrund hatte, eigentlich den russischen Hintergrund, den sie aber immer versuchte als polnisch auszugeben. Ihre Sprache wurde eine interessante Mischung aus Französisch und Englisch mit slawischer Aussprache. Und ja, sie wurde so ein bisschen ein Mysterium, aber so richtig kam sie in dieser Gesellschaft nicht an. Und gleichzeitig kam sie zu einer Zeit nach Amerika, als sich der Kunstgeschmack schon verändert hatte. Also man war nicht mehr so sehr interessiert an Art Deco und Modernismus. Die amerikanische Kunst tendierte mittlerweile zum amerikanischen Expressionismus. Und da passte Tamara de Lempicka mit ihren Werken nicht mehr so rein. Und dann änderte sie 1960 ihren Stil sehr radikal und begann, Gemälde mit dem Palettenmesser zu malen. Das sind auch wirklich ganz tolle Gemälde, die auch wirklich eindrucksvoll sind. Aber auch die trafen, als sie anfing, diese Gemälde zu malen, eben nicht den Geschmack der Zeit. Und die sind auch bis heute nicht so berühmt wie ihre Werke der 20er und 30er Jahre. Das heißt aber nicht, dass die irrelevant sind oder nicht so gut sind, sondern auch da zeigt sich, sie hat ein tolles Auge für Farbe, für dafür Dramatik in ihren Gemälden zu kreieren. Und auch die Bilder finden definitiv ihre LiebhaberInnen. Einer davon ist zum Beispiel der Schauspieler Jack Nicholson, der die Kunst von Tamara de Lempicka sammelt, einer von vielen Promis, die ihre Kunst sammeln. Und Jack Nicholson war einer der ersten, der also einige dieser Bilder kaufte, die sie mit dem Palettenmesser gemalt hat. Dann lasst uns auf die nächste Facette schauen, Tamara de Lempicka als Mutter. Und mit der tue ich mich auch wirklich ein bisschen schwer. Tamara de Lempicka bekam 1916 mit ihrem ersten Ehemann Tadeusz, also eine gemeinsame Tochter. Das Mädchen bekam den Namen Marie-Christine, wurde aber zeitlebens nur Kisette genannt. Und Kisette verbrachte eine fast überraschend harmonische, aber relativ einsame Kindheit. Kisette ist ja noch sehr klein, als Tamara de Limpitzka ihre Karriere als Künstlerin beginnt. Und Tamara de Limpitzka versucht einen Spagat. Sie versucht, ihre Arbeit, ihren steigenden Erfolg und das Mutterdasein unter einen Hut zu bekommen. Sie liebt ihre Tochter auch. Und sie versucht diesen Spagat zunächst damit, dass sie in dieser Zeit, in der sie ganz, ganz offensiv abends versucht, Kontakte zu knüpfen, indem sie auf Partys geht, ins Theater und so weiter und so fort, da versucht sie diesen Spagat, indem sie abends heimkommt, um mit Tadeusz und Kisette zu Abend zu essen und ihre Tochter dann auch zu Bett zu bringen. Danach geht sie dann aber wieder aus und feiert eben durch die Nacht, kommt dann spät nachts heim und malt dann noch. Ihre Strategie ist eben, auf diesen Partys Verbindungen zu knüpfen, sich ins Gespräch zu bringen und auf diese Weise Aufträge zu bekommen. Und sie geht auch einfach gerne aus, während Tadeusz zum einen in dieser Zeit nicht besonders viel Lebensfreude hat. Es dauert lange, bis er sich einen Job sucht. Tadeusz scheint in dieser Zeit an einer Depression zu leiden, während seine Frau sich also ins Nachtleben von Paris stürzt. Und dieses Nachtleben und der Drang, die Karriere voranzubringen, die werden immer wichtiger. Und immer häufiger müssen Ehemann und Tochter dann dahinter zurücktreten. Tadeusz und Tamara de Limpitzka streiten dann auch immer häufiger darüber. Das heißt, Kisette bekommt natürlich auch diese Streits zwischen den Eltern mit. Und nachdem sich das Ehepaar dann schließlich trennt, bleibt Kisette überwiegend bei der Mutter und hat dann aber eben eine sehr einsame Kindheit, weil ihre Mutter sich eben so auf die Kunst konzentriert und da bleibt keine Zeit, um ihre Tochter zu Verabredungen mit anderen Kindern zu bringen, andere Kinder einzuladen, sondern Kisette muss sich eigentlich viel allein beschäftigen. Und Tamara und die Karriere kommen zuerst, natürlich auch deshalb, weil Tamara de Limpitzka diesen Drang und Zwang und natürlich auch den Willen empfindet, für ihre Familie zu sorgen. Also sie ist zeitweilig während der Ehe die Einzige, die wirklich Geld verdient und die Familie so über Wasser hält. Und als sie damit dann Erfolg hat, ja, will sie das auch nicht mehr aufgeben. Und das ist für sie auch eine Quelle des Stolzes. Sie definiert sich sehr stark über ihre Arbeit und den Erfolg, den sie damit hat. Ja, und da bleibt also relativ wenig Zeit für die Tochter. Tamara de Limpitzka entscheidet sich dann auch, ihre Tochter auf ein Internat zu schicken, damit sie eine sehr gute Bildung bekommt. Das ist ihr sehr wichtig. Sie kommt sie dort auch besuchen und die beiden haben, so beschreibt Kisette das später, ein wirklich ziemlich enges und herzliches Verhältnis in ihrer Kindheit. Kisette freut sich immer sehr darauf, wenn ihre Mutter also zu ihr kommt, denn sie ist es ja gewohnt, dass die Mutter oft so viel unterwegs ist und beschäftigt ist, dass es für sie wirklich ganz besondere Momente sind, wenn die beiden dann wirklich Zeit zu zweit verbringen. Es ist aber auch oft so, dass Tamara de Limpitzka ihre Versprechen dann nicht einhält. Also sie sagt, sie kommt Kisette über die Weihnachtsferien besuchen und verlängert dann aber doch eine Geschäftsreise in den USA. In dieser Zeit ist Kisette bei der Großmutter, also bei Tamara de Limpitzkas Mutter in Betreuung und die ist stinksauer, als Tamara ihr Versprechen gegenüber der eigenen Tochter nicht einhält und also eben nicht über Weihnachten nach Hause kommt. Das ist aber nicht das einzige Verhalten, wo es potenzielle Reibeflächen gibt. Tamara de Limpitzka behauptet zeitweise öffentlich, sie habe überhaupt keine Kinder. Und später, als Kisette ein immer hübscherer Teenager wird, gibt sie ihre Tochter dann als ihre Schwester aus, weil sie das natürlich auch selbst jünger macht. Und als Kisette dann heiratet, da scheint die Wahl erstmal nicht gut genug, denn Tamara de Limpitzka ist auch bei ihrer Tochter sehr darauf bedacht, dass sie also ja in hohen Stand heiraten soll. Sie soll sich einen Mann suchen, der sie ernähren und aushalten kann. Das Modell, das Tamara de Limpitzka selbst lebt, das der unabhängigen Frau, da sieht sie ihre eigene Tochter offenbar nicht, da ermutigt sie auch nicht. Im Gegenteil. Als Kisette heiratet, sie heiratet einen jungen Chemiker, der in der Ölindustrie arbeitet und die beiden ziehen dann nach Texas. Und als sie heiratet, beginnt Tamara de Limpitzka das Paar immer wieder finanziell zu unterstützen, denn sie möchte, dass ihre Tochter in einem gewissen Lebensstil lebt. Und da ihr Schwiegersohn diesen Lebensstil nicht sofort von Beginn an allein aus eigener Kraft finanzieren kann, finanziert also Tamara de Lempicka dieses Leben. Damit etabliert sie ein Muster der finanziellen Abhängigkeit. Und es führt auch tatsächlich dazu, dass es für Kisette irgendwann selbstverständlich wird, ihre Mutter ständig um Geld anzupumpen. Und Tamara de Lempicka nutzt diese finanzielle Abhängigkeit gleichzeitig, ja, um auch ihre Tochter in einer Abhängigkeit zu halten und um sich damit auch Zuneigung beinahe regelrecht zu erkaufen und auch Zugang zu ihrer Tochter zu sichern. Also sie wird im Laufe der Zeit immer kontrollierender und die Beziehung zwischen Mutter und Tochter verschlechtert sich wirklich enorm im Laufe des Lebens. Tamara de Lempicka redet ihrer Tochter ständig rein, wie sie ihr eigenes Leben führen soll, wie sie ihre Kinder aufziehen soll und wie sie sich in der High Society von Texas etablieren und präsentieren soll. Das geht so weit, dass die beiden zwar selbst immer wieder auf diesen Veranstaltungen der Wohlhabenden in Houston auftreten, aber mit der Zeit entwickeln sich zwischen den beiden so intensive Streitigkeiten, dass sie sich sogar in der Öffentlichkeit richtig in die Haare kriegen und anschreien. Das wird so schlimm, dass manche Partygäste irgendwann nicht mehr zu Partys kommen, von denen sie wissen, dass dort beide Frauen eingeladen sind. Also das muss schon ein ziemlicher Ruf gewesen sein, den die beiden da gehabt haben in dieser Zeit. Und Kisette arbeitet also wirklich nie, fragt ihre Mutter aber im Laufe des Lebens wirklich regelmäßig nach Geld. Und im Gegenzug für diese finanzielle Unterstützung übt Tamara de Lempicka auch wirklich Kontrolle über ihre Tochter aus. Und der Tiefpunkt ist dann tatsächlich, dass sie ihre eigene Tochter wirklich völlig überfordert, als deren Mann im Sterben liegt. Also Kisettes Ehemann wird mit Krebs diagnostiziert und bekommt dann die Diagnose, dass er wirklich nur noch wenige Monate zu leben hat. Kisette kümmert sich dann um ihren Mann, pflegt ihn zu Hause und gleichzeitig drängt Tamara de Lempicka ihre Tochter dazu, sich zu entscheiden, ob sie eine Immobilie in Mexiko kaufen und nach dem Tod ihres Mannes dann dort mit ihrer Mutter leben will. Das ist natürlich vollkommen taktlos und da hat sie überhaupt kein Gespür für die emotionale Ausnahmesituation, in der ihre Tochter sich befindet. Und obwohl das für manche vielleicht auch ein Grund wäre, dann zu sagen, sie brechen mit der eigenen Mutter, sie suchen den Abstand, auch das geschieht nicht. Also die beiden haben trotz aller Komplexität in ihrer Beziehung ein so enges Band, dass es sie doch immer wieder zusammenbringt. Und tatsächlich zieht nicht nur Tamara de Lempicka im Alter nach Cuernavaca in Mexiko, auch Kisette folgt ihr dorthin 1979 nach dem Tod ihres Mannes. Tamara de Lempicka ist zu dieser Zeit schon bei ziemlich schlechter Gesundheit und sie stirbt dann schon wenige Monate später am 18. März 1980. Auch beim Umgang mit ihrem Tod und ihrer Beerdigung zeigt sich, dass Kisette einmal mehr emotional vollkommen überfordert ist. Sie überlässt einen Großteil dieser ganzen organisatorischen Arbeit einem engen Freund von Tamara de Lempicka, nämlich Victor Contreras. Der organisiert also die Beerdigung, die Trauerfeier, der begleitet Tamara de Lempickas Leichnam zum Krematorium und nimmt dann auch ihre Asche in Empfang. Und er erfüllt Tamara de Lempickas letzten Wunsch, bei dem er aber darauf besteht, dass Kisette ihn begleitet. Denn Tamara de Lempicka hat sich gewünscht, dass ihre Asche über dem Vulkan Popocatépetl verstreut werden soll. Und deshalb chartert Victor Contreras also einen Hubschrauber, besteigt den zusammen mit Kisette und mit Tamara de Lempickas Asche und verstreut dann tatsächlich ihre Asche über dem Vulkan. Also auch für den Schlusspunkt in ihrem Leben hat Tamara de Lempicka wieder ein sehr dramatisches Element gewählt. Als Tochter einer so erfolgreichen und bekannten Frau ist es dann sicherlich auch nicht einfach, nach dem Tod dieser Person allein zu bestehen. Deswegen dürfte es auch nicht sehr überraschen, dass Kisette ihre Identität auch weiterhin eng über ihre Mutter definiert hat und sie wurde zur Nachlassverwalterin ihrer Mutter. Das heißt, sie managte also nicht nur Teile des Nachlasses und entschied also darüber, welche Bilder verkauft wurden, welche Bilder verliehen wurden an Museen und welche Lizenzgebühren fällig sind oder waren, wenn man also Tamara de Lempickas Bilder zeigen möchte. Gisette hat, vermutlich wenig überraschend, auch ihre Erinnerungen an die Zeit mit ihrer Mutter aufgeschrieben und hat also ihre Memoiren herausgebracht. Und da zeigt sich, ja, wie die Mutter so die Tochter. Also auch in diesen Memoiren führt Gisette die Mythenbildung, die ihre eigene Mutter angefangen hat, so ein bisschen fort, was die Biografien der beiden anbelangt. Tamara de Lempicka war aber nicht nur Ehefrau und Mutter, sie war auch eine bisexuelle Frau. Sie lebte sich vor allem gegen Ende ihrer ersten Ehe aus und auch nachdem diese Ehe in die Brüche gegangen war, unter anderem, weil sie sich so ausgelebt hatte. Denn diese Ehe mit Tadeusz, die leidet, weil er nach der Flucht aus Russland vermutlich in eine Depression fällt. Also es gibt eine Zeit, in der er nicht arbeitet, in der er sich im Apartment regelrecht einigelt, wenig daran interessiert ist, ja, an irgendeinem sozialen Leben teilzunehmen. Er findet dann schließlich einen Job in einer Bankfiliale, aber er bleibt eigentlich, anders als zu Beginn der gemeinsamen Ehe, er bleibt eigentlich ziemlich passiv. Er geht kaum aus, während Tamara de Lempicka wirklich den Drang hat, unter Leute zu kommen und vielleicht auch auf diese Weise so ein bisschen das nachleben möchte, was sie verloren hat. Das heißt also, die Beziehung der beiden gerät in eine Krise, in der dieser ja wenig lebensfreudige Tadeusz, der so ganz anders war als der Tadeusz, den sie in St. Petersburg kennengelernt hatte, der muss ihr wie ein Ballast vorgekommen sein. Und sie entwickelt sich in dieser Zeit komplett in die andere Richtung. In ihrer Kunst konzentriert sie sich immer mehr auf den nackten Körper. Und ja, der nackte Körper wird auch im Privatleben zu einem großen Interesse. Das spiegelt wirklich, dass sie ihre Sexualität in dieser Zeit ganz aktiv erkundet und auslebt. Tamara de Lempicka hat zahlreiche Aktbilder angefertigt und immer wieder Aktbilder von Frauen. Und dabei war es ja auch egal, ob sie jetzt eine Sexarbeiterin im Studio hatte, die für sie posierte, oder ob das eine Dame der High Society war, die da für sie sich in Pose setzte. Ihr berühmtes Gemälde La Belle Raffaella zeigt eine Sexarbeiterin, die nackt auf einer Liege ja sich ausstreckt. Ein bisschen roter Stoff streicht ihr übers Bein und über eine ihrer Schultern. Und diese Frau empfindet überhaupt keine Scham dabei, sich auf diesem Bild selbst zu liebkosen. Und die scheint wirklich ganz in ihre eigene Sinnlichkeit und Lust vertieft. Ganz häufig haben die Figuren in Tamara de Lempickas Gemälden auch eine wirklich sehr erotische Ausstrahlung und vielleicht auch so ein bisschen einen Schlafzimmerblick, möchte man fast sagen. Und bei vielen dieser Gemälde steht also das Gerücht oder die Vermutung im Raum, Tamara de Lempicka habe mit diesen Modellen dann auch eine sexuelle Beziehung gehabt. Und das lässt sich nicht unbedingt für all diese Frauen auf den Gemälden immer belegen, aber befeuert werden diese Überlegungen eben von den legendären Partys, die sie besucht hat und die sie auch gegeben hat. Und bei denen standen eben immer wieder auch nackte Frauen im Mittelpunkt. Es gab zum Beispiel eine Party, die sie selbst arrangiert hat oder organisiert hat, bei der nackte Frauen Essen servierten, dann selbst mit Essen dekoriert wurden. Und dann forderte Tamara de Lempicka die Gäste dazu auf, von diesem lebenden Buffet zu essen und sich daran zu bedienen. Das waren so Episoden, die man sich im Paris der 20er und 30er Jahre und auch später noch über Tamara de Lempicka erzählte und die ihr dann als Ruf auch teilweise so ein bisschen vorauseilten. Es gilt als ziemlich sicher, dass sie sehr früh nach ihrer Ankunft in Paris ihre erste lesbische Erfahrung hatte. Und das war wahrscheinlich mit ihrer Nachbarin Ira Perot. Das war eine sehr wohlhabende junge Frau, die also in unmittelbarer Nachbarschaft zu Tamara de Lempicka wohnte. Und es gibt auch mehrere Gemälde von ihr. Sie saß also häufig Modell für Tamara de Lempicka. Diese Gemälde zeigen eine wirklich schöne junge Frau mit kinnlangem roten Haar und dunklen, intensiven Augen. Als die beiden Frauen sich kennenlernten, da kämpften Tamara de Lempicka und Tadeusz Lempicki gerade ums finanzielle Überleben als frisch angekommene Flüchtlinge in Paris. Bekannt ist, dass Tamara de Lempicka trotz dieser finanziellen Lage in den 20ern einen Trip nach Italien unternehmen konnte und dass sie auf diesen Trip von einer wohlhabenden Freundin eingeladen wurde. Da gilt es heute als relativ sicher, dass dieser Trip von Ira Pero finanziert wurde. Der war dann auch künstlerisch nochmal sehr folgenreich, weil sich Tamara de Lempicka hier nochmal wirklich in die Kunstwerke italienischer Künstler vertiefte, unter anderem in die Werke von Sandro Botticelli. Und diese Beschäftigung sollte ihre Kunst also nochmal sehr beeinflussen. Biografinnen und Biografen sind sich ziemlich sicher, dass die beiden einander mit einer Beziehung verbunden waren. In jedem Fall waren sie einander auch sehr lange verbunden. Und diese Beziehung, die sie hatten, die brach ungefähr zur gleichen Zeit auseinander, in der auch die Ehe mit Tadeusz in die Brüche ging. Eine belegte Beziehung ist die zur französischen Sängerin Suzy Solidor. Die hatte einen Nachtclub namens La Vie Parisienne eröffnet, in dem sie jeden Abend selbst auftrat und also Stücke sang. Da sang sie bevorzugt so ein bisschen verrucht angehauchte Lieder, auch gerne mal so ein bisschen so Matrosenlieder, die sie aber umgedichtet hatte. Es gab zum Beispiel einen Chanson, in dem besang sie, dass sie ein Mädchen in jedem Hafen habe. Und Suzy Solidor war eine offen lesbisch lebende Frau im Paris der 20er, 30er Jahre. Und für ihren Club kam sie auf eine, man muss es sagen, es ist so eine Art Publicity-Stunt gewesen. Sie hatte eine sehr clevere Idee. Sie beschloss nämlich, ihren Nachtclub zu dekorieren, und zwar mit Bildern, auf denen sie selbst abgebildet war. Sie kam auf die Idee, sich von den besten MalerInnen ihrer Zeit porträtieren zu lassen und kam dann auf diese Weise auf über 30 Porträts, wirklich gemalt von Größen der Malerei, die uns bis heute ein Begriff sind. Pablo Picasso, Georges Braque, Marie Laurencin und eben Tamara de Lempicka. Und die bestand darauf, einen Akt von Suzy Solidor zu malen, und Solidor stimmte dem auch zu. Und die beiden hatten also eine Affäre miteinander und blieben auch bis an ihr Lebensende eng befreundet. Dieses Gemälde, das Tamara de Lempicka von Suzy Solidor fertigte, das zeigt sie auch vor einer urbanen Kulisse, also einen Hintergrund, den Tamara de Lempicka oft und gerne nutzte. Darin sieht man sie mit ihrem charakteristischen blonden Bob. Sie posiert ziemlich lasziv mit dem Arm, den sie über ihren Kopf gelegt hat. Sie hat sehr volle rote Lippen und einen wirklich verführerischen, leicht verträumten Blick, hält sich mit der linken Hand so ein bisschen ein Stück Stoff über ihre linke Brust. Die rechte ist aber entblößt, und dieser nackte Oberkörper, den Tamara de Lempicka da gemalt hat, der ist wirklich gleichzeitig athletisch und erotisch, und dieses Aktgemälde gilt auch als eines der besten von Tamara de Lempicka. Neben diesen Beziehungen stürzte sich Tamara de Lempicka aber in dieser Zeit auch in zahllose, belanglose Eroberungen. Sie besuchte nämlich abends oft erst diese sehr eleganten Partys, und dann fuhr sie allein zu später Stunde in billige Kaschemmen am Seine-Ufer, die damals dafür bekannt waren, dass man sich dort eben wirklich für das schnelle Amüsement traf. Und da gibt es eben Berichte, dass sie da eine Nacht mit einem jungen Mann sich vergnügte und die nächste Nacht mit einer jungen Frau. Sie lebt sich in dieser Zeit also wirklich sehr aus und experimentiert und erkundet ihre Sexualität. Aber am Ende bevorzugt sie für ihr offizielles Privatleben den traditionellen Ehebund. Also sie ist wahnsinnig geschockt, als die Ehe mit Tadeusz auseinanderbricht. Sie ist sehr deprimiert darüber, und sie sucht sich danach auch einen zweiten Ehemann, auch wieder eine Art Versorger. Denn in zweiter Ehe heiratet sie dann den Baron Raoul Kufner. Der stammt aus einer österreich-ungarischen Familie und ist ein Industrieller und hat also genügend Wohlhaben angehäuft, um Tamara de Lempicka zu versorgen, obwohl sie ja ihr eigenes Geld verdient und das auch nicht zu knapp. Aber das gibt vielleicht auch ein bisschen Einblick darin, wie sie eben sozialisiert wurde. Also so offen sie ihre Sexualität zeitweise erkundete und auch auslebte, auf diese Institution der Ehe wollte sie anscheinend trotzdem nicht verzichten, und dabei war ihr anscheinend auch wichtig, dass es also so ein Versorgermodell war. Sie schien das Gefühl zu haben, dass sie einen wohlhabenden oder gut aussehenden Mann an ihrer Seite brauchte, um so ein typisches Beziehungsbild zu erfüllen. Das hielt sie aber nicht davon ab, auch in der Ehe mit Raul Kufner sich dann außerehelich ihre sexuellen Wünsche zu erfüllen. Ja, und wenn man über Tamara de Lempicka liest, dann stößt man unweigerlich auf das Treffen zwischen ihr und Gabriele D'Annunzio, dem italienischen Poeten. Tamara de Lempicka war ja immer auf der Suche nach Modellen für ihre Porträts. Sie versuchte immer an die Größen ihrer Zeit zu kommen und sie hoffte also auch, den großen, gefeierten Poeten Gabriele D'Annunzio vor die Leinwand und dann auf die Leinwand zu bekommen. Ja, dann wurde ein Datum vereinbart, zu dem Tamara de Lempicka zu D'Annunzio in seine Villa nach Italien reiste. Und dann stellte sich heraus, dass Gabriele D'Annunzio überhaupt nicht daran dachte, einfach nur Modell zu sitzen. D'Annunzio war ein notorischer Eroberer und Womanizer. Und der lud die Malerin also nicht ohne Hintergedanken in seine Villa ein und versuchte jedes Mal, wenn er für sie Modell sitzen sollte, sie stattdessen von einem Stelldichein zu überzeugen. Weil er ihr damit aber auf die Nerven ging, brach sie die Session dann schließlich ab und schmiss ihn aus dem Zimmer. Gabriele D'Annunzio vergnügte sich daraufhin mit seiner Haushälterin in unmittelbarer Nähe zu Tamara de Lempickas Zimmer, in der Hoffnung, dass sie die beiden hören würde. Sie hatte die Fakten dann irgendwann dick und flüchtete regelrecht aus der Villa. Wenig später gab es dann nochmal einen zweiten Versuch, der allerdings wieder damit endete, dass D'Annunzio sie bedrängte und sie dann schließlich abreiste. Dieses Porträt von Gabriele D'Annunzio ist also nie entstanden. Zur Entschuldigung für sein Verhalten schenkte er Tamara de Lempicka aber einen Ring mit einem riesigen Topas. Der wurde ihr übrigens von einem Boten zu Pferd in ihrem Hotel überreicht. Also wenn diese Episode nicht vorher schon abstrus und exzentrisch genug war, dann wird sie es spätestens jetzt. Und Tamara de Lempicka trug diesen Ring auch bis an ihr Lebensende. Also es gibt viele Fotos von ihr, wo sie den am Finger trägt. Das ist wirklich ein Riesenklunker. Und diese ganze Episode, die ist abstrus und die macht einem D'Annunzio auch nun wirklich nicht sympathisch. Im Gegenteil, die hat auch eigentlich nur Wert für Klatschblätter. Aber ausgerechnet diese Episode, die verfolgt Tamara de Lempicka. Und das, obwohl sie sich diesem unflätigen Verhalten von D'Annunzio ja anders als viele andere Frauen sogar entziehen konnte. Aber das klebt an ihr wirklich wie ein Kaugummi an der Schuhsohle. Und ausgerechnet in den 70er Jahren, als es eine erste große Zusammenstellung ihrer Werke und ihres Lebens in Buchform gibt, wird in genau diesem Buch diese Anekdote aufgenommen und aufgewärmt. Und das ist dann auch tatsächlich die Episode, die in jedem Bericht über dieses Buch erwähnt wird. Und nach dieser Publikation, fast immer, wenn über Tamara de Lempicka geredet oder geschrieben wird, dann kommt irgendwann auch diese Gabriele D'Annunzio-Episode. Die Malerin verstand damals in den 70ern schon ziemlich gut, was diese Episode anrichten würde. Die war stinksauer auf den Autor und drohte ihn auch, ihn zu verklagen. Sie versteht das eindeutig als Rufschädigung. Noch dazu, weil das Ganze auch anhand der Tagebücher dieser Haushälterin von D'Annunzio erzählt wird. Also die, die sich eben mit ihm im Treppenhaus oder im Hausflur oder wo auch immer vergnügt hat. Es kommt aber noch dicker, denn nur ein Jahr nach Tamara de Lempickas Tod wurde ausgerechnet diese Anekdote dann das Hauptthema eines sehr erfolgreichen Theaterstücks namens Tamara. Das wurde ganze 9 Jahre lang erfolgreich aufgeführt. Und wäre die Malerin damals noch am Leben gewesen, hätte sie sich vermutlich zu Recht furchtbar aufgeregt und hätte vielleicht sogar überlegt, ob sie die MacherInnen dieses Theaterstücks verklagt. 2018 feierte immerhin ein neues Theaterstück Premiere. Das heißt Lempicka. Und in diesem Stück geht es auch tatsächlich um ihre Kunst, um ihre Bisexualität und ja, eben diese vielen verschiedenen Facetten von Tamara de Lempicka, die ja auch ich gerade versuche, irgendwie alle unter einen Hut zu bekommen. Dann kommen wir zur letzten Facette, auf die ich noch schauen möchte, nämlich Tamara de Lempicka, die Heimatlose. Man kann von ihr wirklich sagen, dass sie eine ruhelose Frau war. Man könnte sie Globetrotterin nennen, aber sie erscheint wirklich oft wie eine Suchende. Sie muss ja zweimal als Flüchtende ihr Leben neu aufbauen. Und in ihrer eigenen Version ihrer Lebensgeschichte legt sie sich sogar eine ganz andere Nationalität zu. Bis heute liest man nämlich auf Wikipedia, Tamara de Lempicka sei eine polnische Malerin und in Warschau geboren. Das ist aber ein Märchen, und zwar ein Märchen, das die Malerin selbst in die Welt gesetzt hat. Also, ihre Mutter ist tatsächlich polnischer Herkunft, ihr Vater ist ein jüdisch-russischer Anwalt. Lempickas Biografin Laura Claridge hat sich durch die Archive gewühlt und hat herausgefunden, dass Tamara de Lempicka als Tamara Rosalia Gorbik-Gorska in Moskau geboren und dort auch aufgezogen wurde. Die Malerin hat sich später aber sehr stark mit Polen identifiziert und das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen war eben ihre Mutter Polin. Malwina Dekla, also Tamaras Mutter, stärkte in ihren Kindern auch wirklich den Stolz auf die polnische Identität. Das hat viel damit zu tun, dass Polen zu dieser Zeit ja unter russischer Kontrolle stand, aber auch immer wieder von den Nachbarländern, auch vom Deutschen Kaiserreich, bedrängt wurde. Deswegen war es dem Land also so wichtig, die eigene Identität zu bewahren. Und zum anderen erlebt Tamara de Lempicka ja die russische Revolution und den Aufstieg der Kommunisten mit. Und dieses Ereignis stellt ihr Leben ja wirklich auf den Kopf. Es bringt sie ja sogar in Gefahr. Sie erlebt die Verhaftung ihres Mannes. Sie muss ihren eigenen Körper dafür hergeben, um ihren Mann frei zu bekommen. Und sie muss dann vorübergehend auf den Wohlstand, den sie kennt, verzichten und ist ja schließlich sogar gezwungen, das Land zu verlassen. Das heißt, das hinterlässt bei Tamara de Lempicka sicherlich auch ein Trauma. Und vielleicht ist das dann auch einer der Gründe, weshalb sie also ihre Kindheit in Russland regelrecht verleugnet und sie einfach nach Polen verlagert. Sie spricht auch bis zu ihrem Tod wirklich nur selten und widerwillig über diese Zeit und scheint auch bis zu ihrem Tod große Angst vor den Kommunisten zu haben. Also vielleicht spielt das mit rein, weshalb sie sich schlichtweg zur Bürgerin eines anderen Landes macht. Sie schafft es ja aus eigener Kraft, sich nach ihrer Flucht nach Europa dann in Paris ein neues Leben aufzubauen. Sie wird dort zur Berufsmalerin, sie verdient das Geld für die Familie, weil Tadeusz ja lange Zeit nicht arbeitet. Und ihr größter Erfolg reicht dann bis in die 30er Jahre hinein. Aber in den 30er Jahren braut sich dann im Nachbarland ja wieder was zusammen. Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Tamara de Lempicka heiratet nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe 1934 Baron Raul Kufner. Und sie ist so besorgt über den Aufstieg der Nazis, dass sie ihren Mann in den kommenden Jahren überzeugt, Europa zu verlassen und in die USA überzusiedeln. Das Paar erzählt Freundinnen und Bekannten zunächst, sie würden nur auf eine ausgedehnte Geschäftsreise gehen. In Wirklichkeit haben sie aber schon einen Großteil ihres Hausstands und ihrer Kunstsammlung und eigentlich beinahe ihr gesamtes Hab und Gut bereits nach Amerika verschifft. Und dort beginnen sie dann ein neues Leben, zunächst in Hollywood. In Hollywood sammelt Tamara de Lempicka dann während ihrer ganzen High-Society-Events durchaus auch Geld, um den Krieg gegen die Nazis zu unterstützen. Gleichzeitig rückt sie aber auch keinen Millimeter von ihrem eigenen, recht ausschweifenden Lebensstil ab. 1941 kann Kiset aus Europa fliehen und lebt dann bei den Kufners. Und weil aber vor allem Raul Kufner dieses High-Society-Leben in Hollywood dann relativ schnell zu bunt wird und auch zu fake ist, zieht das Paar dann schließlich nach New York um, denn da sitzen auch die KunstkritikerInnen und die GaleristInnen, die damals den Ton angeben. Und da muss man sagen, sie findet dann zwar in Amerika eine neue Heimat und sie ist auch zeitlebens sehr fasziniert vom amerikanischen Kapitalismus, aber sie fühlt sich immer wieder nach Europa zurückgezogen und da vor allem nach Paris. Sie besucht dann Paris nach dem Krieg und ja, spielt mit dem Gedanken, ob sie vielleicht nach Paris zurückkehren will, ist dann aber so überrascht davon und auch geschockt davon, wie sehr sich die Stadt verändert hat. Das ist eben nicht mehr die Stadt der 20er, 30er Jahre. Diese ganzen Anne voll, diese verrückten Jahre, in denen man sich nicht drum gekümmert hat, was morgen passiert, die sind wirklich passé. Zur Geschichte Frankreichs gehört jetzt auch die Teilung in das Vichy-Regime und das freie Frankreich, also Kollaboration und Widerstand. Das Land hat sich in seinem Selbstverständnis gewandelt und das spürt man auch in Paris. Und entsprechend ist Paris also nicht mehr die Heimat, in die Tamara sich zurückgesehnt hätte. Sie kehrt also nach New York zurück und nach dem Tod von Raoul Kufner zieht sie dann nach Texas, um näher bei ihrer Tochter zu sein. Und das, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit über Texas stöhnt und sich dort kulturell überhaupt nicht zu Hause fühlt. Die Gesellschaft dort ist einfach eine, mit der sie nicht so richtig warm wird. Und deshalb zieht sie im hohen Alter dann nochmal um, nämlich von Texas nach Mexiko, um dort also im milden Klima Mexikos zu leben. Und dort stirbt sie ja dann auch und findet ihre letzte Ruhe ausgerechnet im Vulkan Popocatépetl. Das heißt, wann immer der aktiv ist und Feuer spuckt oder Asche spuckt, was er zum Zeitpunkt dieser Aufnahme übrigens gerade wieder tut, dann wird Tamara de Lempicka so ein bisschen zur Wiedergängerin. Diese temperamentvolle, explosive letzte Ruhestätte, die Tamara de Lempicka da für sich gewählt hat, ja, die scheint recht passend. Ich muss sagen, sie bleibt, auch nach dem Blick durch all diese verschiedenen Brillen, die wir uns jetzt mal aufgesetzt haben, sie bleibt eine sehr vielfältige und in Teilen, wie ich finde, auch mysteriöse Frau. Sie wird sehr auf eine bestimmte Phase in ihrer Zeit reduziert, auf diese 20er, 30er Jahre, auf diese Gemälde, die da entstanden. Das hat sie zur beliebten Künstlerin gemacht bei den Stars und Sternchen. Also ihre Kunst befindet sich im Besitz von so Menschen wie Madonna, Jack Nicholson, Barbara Streisand und auch dem deutschen Designer Wolfgang Job. Ihre Kunst hängt heute in den großen und wichtigen Museen im Centre Pompidou in Paris, im Nationalmuseum von Warschau, im Metropolitan Museum of Art in New York, im National Museum of Women in the Arts in Washington und auch im Museo Soumaya in Mexico City. Ihre Werke brechen Rekorde bei Auktionen und da hört man eben ja mehr oder minder immer die gleichen Talking Points über sie. Aber ich finde, ja, sie war eben mehr als nur diese extravagante Malerin. Sie bleibt eine schwer zu fassende Frau. Ihre Urgroßenkelin Marisa de Lempicka stellt übrigens auch den Einfluss der Frauen in Tamara de Lempickas Leben heraus. Sie weist nämlich nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es Tamaras Mutter Malvina war, die sich also ganz oft um Kisette gekümmert hat, während Tamara gemalt hat. Und dann war es natürlich auch ihre Schwester Adrienne, die Tamara an ihr Talent erinnerte und sie ermunterte, dieses Talent durch ein Kunststudium weiter zu schärfen. Also diese beiden Frauen waren sehr wichtig für die Entwicklung und den Erfolg von Tamara de Lempicka. Und man muss, glaube ich, auch kritisch fragen, wie viel davon hat sie selbst weitergegeben? Also für sie scheint es weniger uneigennützige Taten gegeben zu haben, ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht zeitweise mit Kisette, aber auch diese Beziehung, das haben wir ja gehört, die wandelte sich ins Negative, je älter die beiden Frauen wurden. Für mich bleibt Tamara de Lempicka wirklich eine vielschichtige und schwer zu greifende Frau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr ja nach der Folge ein ganz klares Bild von ihr. In jedem Fall hoffe ich aber, dass ich euch neugierig auf sie gemacht habe und dass ihr vielleicht ein bisschen auf eure eigene Entdeckungsreise geht, wer die Person Tamara de Lempicka war und welche Kunst sie geschaffen hat. Und damit verabschiede ich mich für heute. Nicht vergessen, Her Story geht jetzt in eine Sommerpause bis Mitte August. Ihr erreicht mich natürlich trotzdem per E-Mail und auf Social Media. Ihr könnt mir an feedback@herstorypod.de schreiben oder ihr findet mich auf Instagram unter @herstory_pod und auf Mastodon unter @herstorypod@norden.social. Ich verabschiede mich für heute. Genießt den Sommer. Wir hören uns wieder im August. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.